SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel und mit zum Anfang mal guten Nachrichten für uns Verbraucher. Die EEG-Umlage, also der Aufpreis für die Förderung des Ökostroms, sinkt und zwar um fast die Hälfte. Das haben die Übertragungsnetzbetreiber jetzt offiziell bestätigt. Aktuell zahlen alle Haushalte noch eine Abgabe von 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Ab dem kommenden Jahr sollen es dann rund 3,7 Cent sein. Experten haben ausgerechnet, dass durch die Senkung ein 3-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden um rund 132 Euro entlastet werden könnte. Die Experten verweisen allerdings auch darauf, dass gleichzeitig die Beschaffungskosten und die Kosten für den Netzausbau steigen. Gut oder schlecht, das ist beim folgenden Thema auch eine Frage der Perspektive. Es soll jedenfalls so etwas wie die Stunde der Wahrheit sein, hat FDP-Generalsekretär Volker Wissing gesagt und damit das heutige, voraussichtlich letzte Sondierungstreffen von SPD, Grünen und FDP gemeint. Seit 9 Uhr tagen die drei Parteien, sie wollen Bilanz ziehen und dann womöglich entscheiden, ob die bisher ausgeloteten Gemeinsamkeiten für die Aufnahme von verbindlichen Koalitionsverhandlungen reichen. Also, ob die Ampel kommt oder nicht. Alle drei Parteien müssen dafür Zugeständnisse machen, sagte die Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen, Julia Schwanholz in SWR aktuell, wobei der Druck für die FDP wohl am größten sei. Die veröffentlichten Bilder von Liberalen und Grünen hätten allerdings bewusst Gemeinsamkeit demonstriert. Deshalb rechne sie auch nicht damit, so Schwanholz weiter, dass die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen an den Parteigremien von SPD und FDP bzw. dem kleinen Parteitag der Grünen am Wochenende noch scheitern könnten.
Wir haben eigentlich optimale Ausgangsbedingungen für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen. Die Grundvoraussetzungen stimmen. Eine Grundvoraussetzung ist Vertrauen. Durch Vertraulichkeit in den Sondierungen, die von diesen drei Parteien eingehalten worden ist, ist schon ein Vertrauensaufbau passiert. Das klappt bisher alles reibungslos. Es ist die Basis auch für eine weitere gute Zusammenarbeit. Die dahinter steckenden Fragen sind ja, halten sich alle an Absprachen? Kann man sich aufeinander verlassen? Und auf der anderen Seite gibt es auch Vertrauen in den eigenen Parteien. Die Streitigkeiten, die wir in der Union sehen, das Machtgerangel, die vielen Fragen, die sehen wir in diesen drei Parteien aktuell nicht.
Die Politikwissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen, Julia Schwanholz. Die Streitereien innerhalb der Union, die wird es wohl auch an diesem Wochenende geben. Heute Abend beginnt der sogenannte Deutschlandtag der Jungen Union. Ein großes Familientreffen nennt das die JU selbst. 3 Wochen nach dem historisch schlechtesten Abschneiden der Union bei einer Bundestagswahl will die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU das bis Sonntag aufarbeiten. Gleichzeitig nutzen aber auch Spitzenpolitiker das Treffen, um sich bei der Neuaufstellung der Partei zu positionieren. Dass unter den Bewerbern für den Parteivorsitz mit Merz, Spahn, Linnemann und Brinkhaus wieder nur Männer aus Nordrhein-Westfalen gehandelt werden, hält der Vorsitzende der Jungen Union in Rheinland-Pfalz, Jens Münster, für einen Fehler. In SWR aktuell sagte er, dass er sich dabei durchaus auch eine Doppelspitze mit Silvia Breher beispielsweise, der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden aus Niedersachsen, vorstellen könne.
Ich kenne Silvia Breher seit vielen Jahren. Ich schätze sie sehr. Ich glaube auch, dass gerade nach einer solchen Niederlage es wirklich an der Zeit ist, vielleicht darüber nachzudenken, ob man mit einer Doppelspitze vorangeht, ob das dann 2 Vorsitzende sind, ein Mann, eine Frau oder eben ein Vorsitzender, eine Vorsitzende und dann ein Generalsekretär oder eine Generalsekretärin. Das muss man gucken. Aber wir haben, das ist auch ganz, ganz wichtig, eben nicht nur Männer aus Nordrhein-Westfalen, die Vorsitzender werden können. Das sind alles gute Kandidaten. Aber klar ist auch, es gibt Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Bundesländern. Und natürlich gibt es auch Frauen, die das können. Und ich bin mal gespannt, ob da nicht noch eine ihren Hut in den Ring werfen wird.
Der Vorsitzende der Jungen Union in Rheinland-Pfalz, Jens Münster, zum Deutschlandtag der JU an diesem Wochenende. Und dann immer und immer wieder Corona und eben kein Ende. Zwar ist die befürchtete große vierte Welle bislang noch ausgeblieben, aber die Zahlen steigen wieder. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts heute bei 68,7. Bemerkenswert ist dabei, dass vor allem die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen in einigen Gegenden besonders hoch sind. In 8 Landkreisen, in Bayern, Thüringen und Brandenburg, liegt die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen bei über 500. Der Virologe Jonas Schmidt-Jonasit schätzt die Entwicklung allerdings noch nicht als sehr besorgniserregend ein, da es sich doch um bislang weniger isolierte Fälle handeln. Im SWR sagte er:
Wir müssen hier ganz ruhig bleiben, uns genau anschauen, was sind die Faktoren in diesen wenigen Landkreisen, weil, wie gesagt, überwiegend, wenn man ganz Deutschland sich anschaut, ist die Inzidenz in einem Bereich, der eben nicht so dramatisch ist bei den Kindern und Jugendlichen. Insofern kann es hier wirklich sein, dass es besondere Faktoren gegeben hat, die zu diesem Ausbruchsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen geführt haben. Unterschiedliche soziale Verhältnisse, Lebensumstände, gerade wenn wir auch an Massenunterkünfte denken, wo eben Kinder letztendlich unter Bedingungen leben, die eine Übertragung einfach machen. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir diese Menschen noch besser erreichen, um eben auch auf diese Problematiken hinzuweisen und natürlich insbesondere dort auch für die Impfung zu werben.
Der Virologe Jonas Schmidt-Jonasit. Fürs Impfen werben, das reicht der italienischen Regierung nicht mehr. Dort wird mit dem sogenannten grünen Pass der Druck auf Ungeimpfte erhöht. Das heißt, ab heute muss jeder am Arbeitsplatz nachweisen können, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Rund 2/3 der Bevölkerung stehen laut aktuellen Umfragen hinter diesem Kurs. Doch mittlerweile spitzen sich vielerorts die Proteste zu. So drohten etwa die Hafenarbeiter in Triest mit einer Blockade des wichtigen Hafens. Auch viele Lkw-Fahrer, vor allem ausländische, hätten keinen grünen Pass oder deren Impfung sei in Europa nicht anerkannt, warnen Speditionsverbände. Die Regierung hat angekündigt, dass sie gegen neue Ausschreitungen hart vorgehen werde. Die Angst vor einem chaotischen schwarzen Freitag wächst.
Fokus Südwest.
Wir bleiben bei Corona. In Baden-Württemberg tritt heute die neue Corona-Verordnung in Kraft mit einem 2G-Optionsmodell für Großveranstaltungen. Damit sind wieder volle Fußballstadien und ausverkaufte Konzertsäle möglich. Maskenpflicht und Abstandsregeln fallen dann weg. Das gilt auch für die Kunden in der Gastronomie. Außerdem hat sich die Testpflicht für Beschäftigte in allen Bereichen mit Kundenkontakten geändert, also zum Beispiel auch beim Friseur oder im Kosmetikstudio. Wer hier arbeitet und nicht geimpft oder genesen ist, muss sich künftig generell 2-mal in der Woche testen lassen. Insgesamt bedeutet die neue Verordnung weitere Lockerungen für Geimpfte und Genesene, während das Leben für Nicht-Geimpfte ein Stück schwieriger wird. In Rheinland-Pfalz wird es heute den ganzen Tag Einschränkungen im privaten Busverkehr geben. Hintergrund ist, dass die Gewerkschaft Verdi Busfahrerinnen und Fahrer zum Streik im laufenden Betrieb aufgerufen hat. In dem Tarifstreit geht es unter anderem um Fördermittel, die das Land Rheinland-Pfalz bereits vergangenes Jahr zugesagt hatte, die aber offenbar noch nicht geflossen sind. Andreas Reinhardt.
Vom Streik besonders betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regiobus Mitte sowie der DB Regiobus Rhein-Mosel. Aber auch andere private Busbetriebe im Land würden sich dem Streik anschließen, bestätigte ein Verdi-Sprecher dem SWR. So dürften weite Teile von Rheinland-Pfalz davon betroffen sein, dass es keinen Überlandverkehr und keine Fahrten für Berufspendler gebe. Der Streik soll heute mit Betriebsschluss enden.
Und dann war da noch...
Ein bisschen Herzschmerz fürs Wochenende. Adele und ihr Easy on Me. Seit heute auf dem Markt und die erste Single aus dem neuen Album der Sängerin. 30, also 30 heißt es, und es geht um die Tiefen im Leben von Adele. Und da vor allem um...
What's my next album going to be based on? Divorce, babe, divorce.
um ihre Scheidung vom Vater ihres 9-jährigen Sohnes Angelo. Damals sei ihr Leben ohne Vorwarnung aus der Bahn geraten, so Adele, und sie hat 6 Jahre in der Versenkung gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten. Das Ergebnis, das ist das neue Album, das am 19. November erscheinen wird. Ihre Fans können es nach 6 Jahren kaum erwarten, und für sie ist Easy on Me sowieso schon jetzt der Song des Jahres.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.